Hier ein kurzer Überblick über die derzeitige Menschenrechtssituation in der Türkei. Die Bemühungen der türkischen Regierung unter Ministerpräsident Recep Tayyip Erdogan, die Reformen zur Verbesserung der Menschenrechtssituation in der Türkei umzusetzen, haben letztes Jahr im Jahr 2007 einen Tiefpunkt erreicht. Die Bilanz des türkischen Menschenrechtsvereins IHD und der türkischen Menschenrechtsstiftung TIHV sind entmutigend. Diese wurde am 10. Dezember 2007, am Tag der Menschenrechte, herausgegeben. Der IHD stellt fest, dass die Türkei es nach 59 Jahren der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte immer noch nicht geschafft habe, ihr Verfassungs- und Rechtssystem im Sinne der Menschenrechte zufriedenstellend zu verändern. Dabei spielen neben der zurzeit reformunwilligen Regierung die wieder aufgeflammten Auseinandersetzungen zwischen Militär und der kurdischen Guerilla der Arbeiterpartei PKK eine Rolle. Des Weiteren die Blockadehaltung der EU unter Federführung Frankreich-Deutschland zu einem Beitritt der Türkei. Die Furcht vor dem Einfluss der angeblichen Autonomie der irakisch-kurdischen Seite auf Freiheitsbemühungen der türkischen Kurden. Die Auseinandersetzung zwischen säkularen und religiös-islamischen Teilen der türkischen Bevölkerung und den nach kolonialistischem Vorbild ähnlichen wirtschaftlichen und militärischen Interessen Amerikas und vieler europäischer Länder.
Das massive Aufgebot militärischer Kräfte, das mit Einverständnis der Regierung seit Oktober letzten Jahres an der Grenze zum Nordirak betrieben wird, führt zu einer Verschlechterung der Menschenrechte in diesen Gebieten. Die Zahl der Toten, die bei Gefechten in diesen Gebieten auf türkischer Seite ums Leben kamen, betrug 393, ein Höchststand, wie er seit 8 Jahren nicht mehr erreicht wurde. Aber auch 2006 kam es zu erheblichen Vorfällen in den kurdischen Gebieten. Bei Unruhen der kurdischen Bevölkerung anlässlich des Todes von 14 PKK-Guerillas durch einen Giftgasanschlag auf Newroz wurde wahllos auf die Zivilbevölkerung geschossen, auch auf Kinder. Dieser schon kriegsrechtsähnliche Zustand hat neben Todesfällen auch zu vermehrtem Gebrauch von Folter und Misshandlungen geführt. Es gingen 232 Beschwerden bei Menschenrechtsorganisationen ein. Auch der Gebrauch der kurdischen Sprache wird von türkischen Seite immer mehr unter Strafe gestellt. So wurde zum Beispiel die Bezirksversammlung von Jabakir Sur verboten und der Bürgermeister von Jabakir seines Amtes enthoben, weil sie beschlossen hatten, Dienstleistungen in mehreren Sprachen, darunter auch Kurdisch, anzubieten.
Gegen viele Parlamentsabgeordnete der pro-kurdischen Partei DTP, die im Juli 2007 ins Parlament gewählt wurde, laufen zahlreiche Verfahren. Im Oktober 2007 legte die Partei einen Bericht über Repressionen und Übergriffe gegen Parteimitglieder vor. Zurzeit wird von türkischer Seite Druck auf die DTP ausgeübt, die PKK als Terrororganisation einzustufen. 19 Mal wurden Parteibüros verwüstet. Im November wurde vom Staatsanwalt die Schließung der DTP-Büros in ganz Türkei beantragt und ein 5-jähriges Politikverbot gegen 221 Abgeordnete der DTP. Begründung: angebliche Verbindungen zur PKK und verfassungsfeindliche separatistische Handlungen.
Neben einer Zunahme von Hetze und Gewalt gegen Minderheiten von ultranationalistischen Kräften hat sich für die gesamte Türkei unter anderem auch die Toleranz gegenüber freien Meinungsäußerungen verschlechtert. So zum Beispiel die Ermordung des Schriftstellers
und Journalisten Hrant Dink.
hauptsächlich durch Artikel 14 des türkischen Strafrechts von Artikel 6 und 7 des sogenannten Antiterrorgesetzes und der Artikel 301 führt wegen Beleidigung des Türkentums oder der Organe der Türkei zu Anklagen, obwohl sie zu diesem Recht auf freie Meinungsäußerung gehört. Gerade der Paragraph 301 ist dabei sehr willkürlich auslegbar. Die meisten Gerichte urteilen dabei nicht nach der Rechtsprechung, sondern im Interesse der Sicherheit des Staates. Folter wird weiterhin praktiziert, die Art der Anwendung hat sich geändert. Mittel wie Schlafentzug, Hungern lassen, Psychoterror, Scheinhinrichtungen und so weiter hinterlassen weniger Spuren. Straffreiheit für Polizisten und Gendarmen, gegen die Foltervorwürfe erhoben werden, sind immer noch zu häufig. Die Distanzierung der Gerichte von unter Folter gemachten Geständnissen ist ebenfalls nicht ausreichend. Unabhängige Gutachten zu Foltervorwürfen werden zu wenig berücksichtigt.
Durch verschiedene Gesetzesänderungen wurde der Polizei ein größerer Handlungsspielraum gelassen. Die Erleichterung des Schusswaffengebrauchs hat bereits zu Tötungen in Istanbul und Izmir geführt. Die Isolationshaft in den F-Typ-Gefängnissen wurde immer noch nicht abgeschafft. Flüchtlinge werden ohne Überprüfung der Sachlage abgeschoben. Wiederholte Haftstrafen für Kriegsdienstverweigerer wie Osman Murat Ülke und andere aus Gewissensgründen Verweigernde ist laut dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht zulässig, aber ebenfalls Praxis weiterhin in der Türkei. Aufgrund der rückschrittlichen Entwicklungen, was die Menschenrechte in der Türkei angeht, hat Amnesty International am 14. Januar 2008 ein Memorandum an die türkische Regierung veröffentlicht mit der Bilanz zum Jahr 2007 und Forderungen zur Verbesserung. Es umfasst die Bereiche Folter und Straflosigkeit, unfaire Prozesse, die Lage der Menschenrechtsorganisationen, Flüchtlinge, Kriegsdienstverweigerung, Isolationshaft, Tötungen unter ungeklärten Umständen und Gewalt gegen Frauen.
Weil die bürgerlichen Medien dies fast alles verschweigen, hier nochmal die Bilanz der Menschenrechtsorganisation IHD von 2007. Folter und Misshandlungen in Polizeihaft 146, Folter und Misshandlungen durch sogenannte Dorfschützer 5, Folter und Misshandlungen in nicht registrierter Haft 89, Folter in Gefängnissen 51, Personen, die Drohungen erhielten 34, Personen, die bei Polizeieinsätzen während Demonstrationen geschlagen und verletzt wurden 43, Folter und Misshandlungen durch spezielle Sicherheitskräfte 11, Gewalt in der Schule 5, insgesamt 384 Personen.
Wir machen jetzt ein Interview mit Ekrem von JEKOM, das ist die Föderation der kurdischen Vereine in Deutschland. Erste Frage, Ekrem, welches sind die Ziele des kurdischen Befreiungskampfes?
Ja, erstmal guten Tag, wollte ich dann wünschen, bevor ich Ihre Frage antworte. Sagen wir mal von vornherein, also wir sind 40 Millionen Menschen, die seit Hunderten von Jahren geteilt ist. Und wir sind auch nochmal 40 Millionen Menschen auf dieser Welt, die weder von jeweiligen besetzten Kolonialmächten, deren Identität anerkannt wird, oder unsere Rechte gesetzlich verankert sind. Wir sind immer noch eine Nation, die keine Rechte haben. Vor ein paar Jahren hat der kurdische Führungskraft Herrn Öcalan eine unheimlich sehr schmerzvolle Satz verwendet, indem er gesagt hat, selbst jetzt hat ein Tier Recht, nicht nur wir nicht. Also das heißt, ein Tier kann zum Beispiel ein Vogel je nach ihrer Stimmart und Weise singen. Und das heißt, die können ihre Sprache sprechen, dürfen es machen, aber wir immer noch nicht. Damit man versteht, wie sind die Kurden jetzt, unter welcher politischen, wirtschaftlichen, sozialen Lage sie leben. Das heißt, allein 40 Millionen Kurden in der türkischen besetzten Kurdistan sind immer noch nicht als Kurden akzeptiert und deren Identität wird immer noch verleugnet. Das heißt,
14 Millionen waren das, ne?
Ja, 40 Millionen
14,
Kurden, aber
glaube ich.
In der Türkei meinen Sie?
In der Türkei, ja.
Ja, also es ist schätzungsweise, man sagt jetzt 15 bis 20 Millionen. Okay. Also das sind alles inoffizielle Zahlen, weil man auch nicht in der Türkei Volkszählungen machen kann, wer zu welchen Nationen gehört. Alle Menschen nach dem Gesetz in der Türkei sind Türken und so weiter. Die müssen stolz sein, Türke zu sein. Das ist deren Motto. Und diese diese Ungerechtigkeit dauerte, also sagen wir mal, die letzten 200 Jahre hat es diese Ungerechtigkeit zugenommen, wo die Kurden immer unter Druck gesetzt wurden, verjagt, massakriert wurden. Und daraus sind mehrere kurdische Widerstandsbewegungen entstanden. Man sagt ja auch, die türkischen Historiker, die türkischen Politiker treten sehr stolz auf und sagen, wir haben bis jetzt, damit ist auch die Zeit des Osmanischen Reichs auch gerechnet, 28. Widerstand der Kurden zerschlagen. Wir werden auch 29. Widerstand der Kurden auch zerschlagen. Also das heißt, es wurden mehrere kurdische Organisationen entstanden, die sich für die Rechte der Kurden eingesetzt haben. Unter der Führung der PKK, Arbeiterpartei Kurdistan, ist die 29. Widerstandsbewegung und seit 30 Jahren kämpft diese Organisation für die Gerechtigkeit, für die Rechte der Kurden. Damals hat man noch, als noch zwei Blockländer Welt gab, sozialistischer Block und dann sogenannter kapitalistischer Block, aber auch natürlich waren die kurdische Organisation auch von damaligen Ideologie beeinflusst und da haben die Kurden damals unabhängige, einheitliche, sozialistische Kurdistan vertreten. In den letzten 10 Jahren hat die ganze Welt sich globalisiert und geändert und somit die politische Anschauung der kurdischen Organisationen haben sich auch geändert.
Ihr wollt so keinen eigenen Staat, nicht? Oder wie?
Sagen wir mal so, während die Europa, sagen wir mal, auch wenn man auch von Europa redet, man könnte auch ruhig kapitalistische Europa sagen, aber wenn die Kapitalisten selber aus ihren wirtschaftlichen Gründen die Grenzen abschaffen und sich vereinen, warum sollten die Werktätigen, die Bevölkerung auch nicht tun? Wenn man von europäischer Einheit sagt, ich verstehe von europäischer Einheit nicht nur die Einheiten der jeweiligen Staaten, ich verstehe auch die Einheit der jeweiligen Bevölkerung. Also wenn man aus sozialen Perspektiven sieht, aus sozialistischen Perspektiven sieht, warum sollte man an den Grenzen sich festhalten? Wozu ist dann diese Ideal, diese Philosophie, diese, sag ich mal so, Traum, die wir immer hatten, eine Welt ohne Grenzen, eine Welt ohne Klassen. Es mag jetzt komisch sein, aber wir legen jetzt keine Grenzen, keinen Wert auf Grenzen. Es geht einfach darum, nicht um Eigenstaat, um gleiche Rechte, gleiche Berechtigung in der Türkei.
Die kurdische Widerstandsbewegung hat immer wieder dem türkischen Staat und seinen jeweiligen Regierungen eine politische Lösung angeboten. Mehrmals hat der kurdische Widerstand sowohl vor der Inhaftierung Abdullah Öcalans im Jahre 1999 wie danach den bewaffneten Kampf für längere Zeit eingestellt und dem türkischen Staat einen politischen Dialog zur Lösung der kurdischen Frage angeboten. Der türkische Staat ist aber hierauf unseres Wissens Phase eingegangen und zwar bis heute nicht. Welche Gründe siehst du für diese strikte Weigerung und die Fortsetzung der Unterdrückung?
Ja, vielleicht bevor ich direkt deine Frage beantworte, möchte ich vielleicht für die Zuhörer ein interessantes kleines Detail erzählen. Das kurdische Volk ist das größte Volk im Nahosten. Seit tausenden von Jahren hat dieses Volk eine friedliche, sag ich mal, Lebensanschauung. Das heißt, die Kurden sind von der Natur her eine friedliche Bevölkerung und man hat nie in der Geschichte der Kurden gegen andersdenkende Menschen, gegen andere Völker und gegen andere religiöse Kreise Kriege geführt. Das heißt, von der Natur her sind wir immer für Frieden. Aber man wurde so richtig, auf Deutsch gesagt, immer in die Ecke getrieben. Immer wurden wir zerschlagen, immer wurden wir assimiliert, immer wurden wir massakriert, immer wurden wir deportiert und so weiter und so weiter. Aus diesen, sag ich mal so, gezwungene Art und Weise unsere, in Anführungsstrich sage ich trotzdem, Feinden, sind wir gezwungen, uns zu verteidigen. Auch genau der bewaffnete Kampf der Arbeiterpartei Kurdistan basiert auf dieser Ebene. Man wollte es von vornherein eine friedliche Lösung haben, man wollte die Kurdenfrage friedlich lösen. Vor PKK waren ja auch andere kurdische Organisationen, die genau dieses vertreten haben, aber man hat nicht mal unseren Namen, Identität akzeptieren wollen. Wir waren bis kurzem Bergtürken. Es gab in der Türkei keine Türken, Kurden nach offizieller Politik. Und es ist vielleicht ein bisschen lang, diese Frage. Es ist auch für mich sehr wichtig, auch selbst die türkische Professoren, sogenannte Wissenschaftler, haben diese rassistische Politik unterstützt, indem sie versucht haben, herauszufinden, wo das Wort Kurde kommt. Sie wissen es, in Kurdistan schneit sehr stark im Winter, dann baut man Schneeschuhen aus dem Holz. Wenn man mit diesen Schneeschuhen über verhärtete Schnee drauftritt und läuft, dann macht komische Geräusche wie hart, hurt, hart. Und sogar das Wort Kurde sollte durch diesen Ereignissen entstanden sein, weil wir keine Nation sind, wir sind sogenannte Bergtürken. Also daher, wie Sie auch dann in Ihrer Frage festgestellt haben, bis 1999 hat die Arbeiterpartei Kurdistans dreimal einseitige Waffenstillstand vorgeschlagen. Es wurde nicht angenommen, es wurde sogar noch schlimmer gemacht. Während der Waffenstillstandszeit wurden die militärischen Operationen mehr geworden. Es wurden mehr Menschen umgebracht als in Anführungsstrichen normaler Kriegszustand. Und nach 1999, wo Herr Öcalan durch einen internationalen Komplott an die Türkei geliefert worden ist, hat man noch drei Versuche gemacht. Die jetzige, die immer noch geltende Waffenstillstandsvorschlag ist die sechste Waffenstillstand der kurdischen Bewegung seit 1993. Warum die Türkei dieses nicht annimmt, basiert auf mehreren Gründen. Erstmal, sowohl staatliche Politik als auch die Erziehungsmethode bzw. die Einstellung der türkischen Bevölkerung gegenüber Andersdenkenden ist gefährlich und rassistisch. Das heißt, die türkische Staat hat einfach Angst, sich zu demokratisieren, weil in der Türkei leben außer Kurden und Türken 26 andere verschiedene Minderheiten. Und sie haben einfach mal Angst, dass das dadurch die Türkei gespaltet wird. Und gerade nach 1999, wo die kurdische Seite sagt, nein, ich will mit der Türkei zusammenleben, die Türkei braucht keine Angst zu haben, es geht nur einfach darum, dass sie unsere Rechte bekommen. Und die können sich von diesen rassistischen, nationalistischen Gedanken nicht befreien. Das ist das eine. Das andere Wichtige ist, die Kurden haben auf dieser Welt, in Anführungsstrich, keine Freunde. Die Länder, die Türkei mit allen Mitteln unterstützen, USA, Europäische Union, also vor allem, muss man hier deutlich sagen, Deutschland, England, Frankreich. Diese Länder haben immer bei diesen Massakerpolitik der Türkei gegenüber Kurden mit allen Mitteln unterstützt. Und die Türkei wird immer noch von so diesen Ländern, die ich genannt habe, weiterhin mit allen Mitteln unterstützt. Ohne diese Unterstützung wäre die Türkei nicht in der Lage, einen Krieg gegen Kurden über Jahre hinaus zu führen. Das heißt, die Europa hat wegen ihrer wirtschaftlichen Interessen die Kurden geopfert. Ich weiß ganz genau, vor ein paar Jahren gab es von der SPD-Fraktion der Fraktionsvorsitzende Herr Klose. Das ist sehr interessant, das war 1999. Er sagte wörtlich, die Juden haben 2500 Jahre gewartet, die Kurden können noch ein bisschen warten. Das heißt, hier wird eine ganz bewusste Politik geführt, wenn die wirtschaftlichen Interessen vorhanden sind. Wir sind einfach an die Türkei geliefert, wir sind einfach Opfer der wirtschaftlichen Interessen der europäischen Länder. Das andere ist vielleicht sehr wichtig ist, die Türkei will sich mit ihrer Vergangenheit nicht abrechnen. Weil in ihrer Vergangenheit, seit Gründung der Republik, seit 1920, wurden so viele Massaker an Bevölkerung geführt. Allein gegen Kurden wurden vier große Massaker durchgeführt, wo Tausende von Menschen umgebracht worden sind. Und daher sieht die Türkei die Sache nur eine totale Lösung für sie, militärisch. Die kurdische Bewegung zerschlagen, die anderen, wie sie damals in anderen Massakern gemacht haben, die rebellierende Führung umbringen, die Bevölkerung zerschlagen, einige verjagen und durch Angst sie wieder zur Ruhe bringen. Das ist die Philosophie des türkischen Staates gegenüber Kurden. Ja.
Im Oktober letzten Jahres begann eine militärische Offensive der türkischen Regierung gegen die im Nordirak lebende kurdische Bevölkerung und die sich dort aufhaltenden kurdischen Kämpferinnen und Kämpfer. Schon seit dem Frühjahr waren 100.000 Soldaten an der türkischen Grenze zum Irak in Stellung gebracht. Seitdem wird auch immer wieder die in der autonomen kurdischen Region im Irak befindliche Zivilbevölkerung von Bombardierungen heimgesucht. Dies geschieht mit militärischer Unterstützung durch die US-Regierung, zum Beispiel durch sogenannte Aufklärungsflüge. Als Vorwand dient die Bekämpfung des angeblichen Terrors des kurdischen Widerstandes. Was sind nach deiner Ansicht die Hintergründe, auch die strategischen, für diese militärische Eskalation des türkischen Staates gegen kurdische Menschen in der jetzigen, also in der aktuellen Phase?
Es geht einfach darum, wie ich in der vorigen Frage versucht habe zu sagen, sie haben einfach mal Angst, dass das Kurdistan gegründet wird, dass die Kurden sich vereinen, dass die Türkei irgendwie dadurch in Gefahr kommen würde und so weiter. Und sie können einfach die kurdische Realität nicht akzeptieren. Es geht einfach darum, um dieses autonome Gebiet in irakischen Kurdistan bzw. in Nordirak. Das ist das eine Grund. Und das andere, USA will die Türkei in diesen Komplikationszustand mitziehen, damit sie eventuell, wenn sie nachher gegenüber Iran vorgehen, dass also die Türkei auch dann eine Partner werden wird gegen Iran. Und das andere Argument ist vielleicht, die man nennen sollte, die USA will ja in islamischen, arabischen Ländern sich wieder stärker machen, indem sie eine Modelllandschaft, sogenannte demokratische islamische Republik wie Türkei. Ja? Und deswegen haben sie die jetzige Regierung unter Erdogan an die Macht gebracht. Ohne USA hätte AKP, also die jetzige Regierungspartei, nicht mal 5% Chancen gehabt, in der Türkei Politik zu machen. Es geht einfach darum, jegliche kurdische Entwicklung, jegliche Ereignisse, die die Kurden zu selbstständig machen, vielleicht auch zu Unabhängigkeit bringen, versucht die Türkei zu verhindern. Und da sind wirtschaftliche, militärische Interessen. In dem Punkt haben die USA und die Türkei eine gute Partnerschaft geschlossen. Das heißt, in gesamten schmutzigen Politik im Nahen Osten werden wieder mal die Kurden als Opfer gewählt und sie werden geopfert. Ja.
Wie schätzt ihr die Perspektiven für den kurdischen Befreiungskampf ein und was sind eure Vorstellungen gegenüber der Solidaritätsbewegung, insbesondere hier in Deutschland? Hier leben ja auch viele kurdische Menschen.
Gut, also das ist eine ein bisschen mit Emotionen beladene Frage, weil seit 30 Jahren kämpfen die Kurden für Gerechtigkeit und für Rechte. Wir wissen, um uns herum gibt es keine Unterstützung von außen. Wir sind immer auf uns allein auf eingestellt. So, aber wir haben auch im Laufe der Zeit gelernt, Erfolg kann man nur durch Hoffnung und Arbeit schaffen. Die Kurden haben ihre Hoffnung nie aufgegeben. Wir werden nicht in eine kürze, aber auch nicht in eine längere Zeit unsere gleichen Rechte erhalten. Und wir hoffen, dass wir mit Menschen in der Türkei, auch mit Menschen im Nahen Osten gemeinsam, wie vielleicht gerade jetzt Europa sich vereint. Die Bevölkerung haben sich nicht so ganz vereint wie kapitalischen Machtinhaber, aber ich hoffe, dass das irgendwann mal im Nahen Osten eine Völkerföderation entstehen wird und die Kurden werden Vorreiter dieses Ereignisse sein und die Hoffnung ist sehr stark, trotz allen Schwierigkeiten da, weil es sind jetzt fast drei Generationen, die erste Generation, die diese Bewegung gegründet hat, die zweite Generation, das sind die 80er, 90er Generation, jetzt haben wir eine Generation von 90er oder 2000er, die werden diese Sache vorantreiben. Es gab eine uralte revolutionäre Sprichwort, wer kämpft, kann verlieren, wer nicht kämpft, hat schon verloren. Und wir kämpfen und wir werden es gewinnen. So, was jetzt zu den anderen Teil der Frage angeht, ich muss dann leider bitterlicherweise ehrlich sagen, Solidaritätsbewegung ist insbesondere in Deutschland, war früher mal so hoffnungsvolle und war eine breite Spektrum. Jetzt ist es leider nicht mehr so aktuell. Man kann natürlich sagen, woran liegt es? Man kann auch die kurdische Seite kritisieren, man kann auch deren Fehler sagen und so weiter. Es ist aber einfach so, dass es in Europa diese Widerstandsbewegung immer schwach geworden ist und dass es Kapitalisten geschafft haben, Angst in diese Gesellschaft zu verjagen, dass es jeder um sich kümmert, nicht um gesellschaftliche Probleme. Also nochmal, sage ich mal ganz deutlich, wir stehen ganz allein. Das heißt nicht, dass wir keine Freunde in Deutschland haben. Wir haben natürlich großartige Freunde, wir haben natürlich Solidaritätsbewegung, wir haben natürlich auch kleine Gruppen, die unermüdlich sich für die Sache der Kurden einsetzen und wir sind froh und auch stolz darüber. Aber Realität sieht anders aus, wir sind auf uns allein gestellt.
Das war ein Interview mit Herrn Ekrem Berk-Pinar vom Vorstand der Föderation der kurdischen Vereine in Deutschland.
Wer sich weiter informieren möchte, kann das tun auf der Webseite des Kurdistan-Rundbriefs im Archiv. Darin sind auch vielfältige Links, unter anderem auch zu der Webseite Dialog, nützliche Nachrichten. Der Menschenrechtsbericht der türkischen Menschenrechtsorganisation TIF wurde am letzten Freitag aktualisiert. Die Zunahme der Folterfälle um 30% ist auch darin dokumentiert. Wer es nachlesen möchte, in der Ausgabe der Jungen Welt vom Freitag, dem 22.02. An dieser Stelle möchte ich noch einen Protest zum Ausdruck bringen. Kabel BW Baden-Württemberg hat den kurdischen Menschen ihr Informationsrecht geraubt. Der kurdische Sender Roy TV wurde einfach aus dem Kabelprogramm gestrichen. Das war wohl auch ein Geschenk an den Kriegspräsidenten Erdogan. Wir protestieren an dieser Stelle auch selbstverständlich wie mit anderen Organisationen wie der DIDEF zusammen gegen den derzeitigen Angriffskrieg und die Verletzung der Souveränität im Nordirak und fordern die sofortige Einstellung des Krieges und der Angriffe und wieder auf den Weg der Friedenslösungen und des Dialogs zurückzukehren.